Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Ich könnte es in jeder Folge wieder sagen, wo ist unser Sommer hin? Nein, wir hatten tolle Tage.
Ist so.
Aber es regnet einfach wieder.
Jedes Mal, wenn wir aufnehmen.
Es regnet. Ja, das sind so die Bürotage, die wir brauchen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber
ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir noch keine Klimatisierung hier in diesem Studio haben.
Ja, das ist
gar nicht so übel.
Das stimmt, deswegen sitze ich auch immer so ein bisschen mit Arm zusammen so bei der Videoaufnahme.
Ja, im Gegensatz zu gestern, wo ich wirklich wieder mal, also wir könnten uns jetzt jeden Tag darüber beschweren.
Über das Wetter unterhalten, so, ja. Smalltalk-Gespräche beim Podcast.
Ja.
Finde ich super.
Wirklich, wirklich spannend. Ein anderes spannendes Thema, und das habe ich letztens auch, oder unser Rettungsdienst am eigenen Leib erfahren, ist First Responder. Also die sind wirklich immer mehr benötigt. Und ich möchte meinen, dass der ein oder andere in Deutschland auch tatsächlich schon daran gestorben ist, weil keine First Responder verfügbar waren, obwohl es sie ja eigentlich gibt. Und darüber wollen wir heute mal reden. Quasi so eine erste Folge zu First Respondern. Wir werden da noch ganz spannende Themen auch in Zukunft haben. Das wird also nicht die einzige Folge dazu sein. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Bis gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Chris, wir haben ganz viele Pakete bekommen.
Ja.
Ganz viele. Das waren 6 Stück, glaube ich.
Waren ja auch Prime Days.
Nein, daran gab es nicht. Aber. Wir haben, oder eine Hörerin hat uns angeschrieben und da ging das irgendwie um Spenden generell, die sie erhalten haben. Und die wollte uns gerne unterstützen, vor allem den Rettungsdienstbereich, in dem wir aktiv sind. Und wir haben Tröste-Teddys bekommen.
Oh mein Gott.
Und ich halte sie in die Kamera. Ich finde sie wundervoll. Die sehen richtig super aus. Und die dürfen wir quasi jetzt so bei uns verteilen auf die Rettungswagen.
Ach so. Ja. Ich dachte, die kann ich mir ins Bettchen nehmen und verteilen und weißt du dann so.
Ja, nur wenn du getröstet werden musst.
Ja, jeden Abend. Jeden Abend, wenn ich hier von der Aufnahme komme, brauche ich Trost.
Nein. Ja, ich bin ein böser Mensch. Ja. Katrin, lieben, lieben Dank dafür. Natürlich werden wir die einsetzen und hoffen, dass wir da ein paar Kinder mit trösten können. Und weil wir gerade bei diesem Thema sind mit den Teddys. Wir hatten das letztes Mal angesprochen, dass wir für jede Neukundenbestellung bei Holy ein Tröste-Teddy spenden werden. Das sind natürlich nicht diese Teddys. Die werden wir selber heranschaffen, ganz ohne Frage. Und wir haben uns ein neues Spiel überlegt, denn wir haben jetzt
ein
neues Spiel. Oder ich habe es mir überlegt. Oder du, weiß ich nicht. Wir haben drüber gesprochen. Und zwar gibt es hier den Mystery Shaker. Und der andere weiß nicht, was drin ist.
Oh ja, da bin ich mal gespannt, was das für eine Geschmacksrichtung ist heute.
Ich habe vor ungefähr 5 Wochen mal was angesetzt.
Nein. Gärt das auch mal so eine Frage an Holy da draußen? Kann man das in den Gärungsprozess mit einbinden? Nein, ja, okay.
Und Gott, mal gucken, ob der Chris drauf kommt.
Ja, er gießt hier irgendwas ein. Also es ist sehr weiß, ne? So ein bisschen gelblich.
Ein bisschen gelblich? Ja,
ja schon. Es sind nicht die neuen Holy-Geschmackssorten. Hast du die schon ausprobiert? Die gibt es jetzt seit neuestem. Und diesmal nicht Energy, sondern Hydration.
Ja, passend zum Sommer, passend zur Olympiade. Ja. Daraufhin ist das, glaube ich, entstanden. Und ja?
Ich rieche schon dran, aber okay. Erzähl mal weiter.
Und es gibt wirklich 3 Geschmacksrichtungen und eine hat es mir davon angetan und das ist Kokos.
Ich
könnte den ganzen Tag nur noch Kokoswasser trinken. Ja. Weil es
gibt, glaube ich, Kokos,
saure Kirsche und Ananas.
Kirsche und Ananas, genau. Ja. Und ich muss sagen, ich bin an der Kirsche hängen geblieben. Die ist schon halb leer, weil ich die wirklich trinke. Jetzt gerade in den Sommermonaten, du verlierst ja nicht nur Wasser, sondern Elektrolyte auch noch. Magnesiummangel, genau. Sowieso ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, ist auch mit drin. Kalium ist mit drin. Also wirklich super als Hydration. Holt euch das gerne jetzt. Gibt's nicht lange leider. Ich finde, so eine Geschmacksrichtung könnten auf jeden Fall immer drinnen bleiben. Ne?
Absolut.
Und mit Retterview bekommt ihr wieder 10% Rabatt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du uns hier zusammen gemixt hast. aber das habe ich schon mal getrunken.
Das hast du schon mal getrunken.
Ja, aber ich weiß nicht, also es ist eine ältere Sorte, in Anführungsstrichen.
Die gibt es auch leider nicht mehr im Shop.
Die gibt es nicht mehr im Shop. Mhm. Oh, das ist die Giraffe.
Das ist die Giraffe.
Das ist die Giraffe, ja. Deswegen.
Die hat's mir wirklich
Grapefruit-Giraffe.
Genau. Ja. Die hat es mir bei den Endlys damals wirklich angetan.
Ja, die war wirklich cool. Und ich habe auch noch eine Packung da, aber auch da muss ich aufpassen, dass wir die nicht zu sehr, also die ist bald weg. Die hat einen tollen Löffel dabei gehabt.
Ne? Eben, so und die war ein bisschen größer, die Packung. Das war auch ein Riesenvorteil. Aber die trinke ich sehr gerne.
Auf jeden Fall. Also leider nicht mehr erhältlich. Aber wie gesagt, die neuen Hydration-Sorten packen wir euch unten rein mit redreview.de/hydration, also Hydration. Ne? So geschrieben und kommt ihr direkt drauf, holt euch sie und ihr wisst ja, mit jeder Bestellung, und das gilt immer noch, gibt es einen neuen Teddy.
Richtig. Wir müssen das vielleicht mal zeitlich limitieren, sonst so viele, so viele Teddys können wir gar nicht bestellen.
Wir machen das, ich würde mal sagen, bis Ende August.
Machen wir bis Ende August.
Bis Ende August. Also 30., 31.,
31.
31. August, ja. Okay, gut.
Es ist mein Geburtstagsmonat.
Von daher du kennst deinen Monat, du hast dich damit beschäftigt.
Ja.
Ja, wunderbar. Meiner ist der September, ich kenne ihn überhaupt nicht. Mhm. September ist für mich so, okay, ich habe da Geburtstag und ein paar andere auch noch in meiner Familie.
Hat 30 Tage.
Ah, danke für die Erinnerung. Ja. Also aber ewige Jungfrau bei mir. Ne? Also und ich hörte schon so vieles über mein Sternzeichen, was wir alles so machen können und sind.
Gib mir nicht solche Vorlagen.
Ja, ich weiß. Wir sind hier. Es ist ein Familienpodcast. Ja, also es geht um Familiengründung. Nein. Mikey, was ist in letzter Zeit passiert? Du bist auf dem Lande auch umhergestriffen und erzählst mir ja immer wieder, dass ihr so wenig zu tun habt. Wie war der letzte Dienst so?
Der letzte war, ich habe es damals in der Abstimmung reingemacht auf Instagram. Was habe ich heute? Kein Einsatz, 1 bis 2 oder Weltuntergang. Mhm. Okay, schon schlecht, dass ich alles ab 3 Einsätze als Weltuntergang bezeichne. Und dazu ganz kurz die Story, die geht schnell. Die Woche bestand aus insgesamt 4 Nullschichten. Mhm. Einmal 5 Einsätze, ein Kollege, und ich habe es auf 6 gebracht. 6 Einsätze mit dem NEF.
Krass.
Das war mal eine Ansage.
Glaube ich.
Und davon waren 4,5 sogar berechtigt.
Nein.
Doch.
Oh.
Ich finde das. Den wollte ich schon immer mal machen. Und das war alles gut handelbar. Es gab für mich einen Highlight-Einsatz. Ich darf mich jetzt offiziell den Hochzeitscrasher bezeichnen.
Nein, du warst auf einer Hochzeit.
Oh, naja, fast.
Mein Traum, weißt du?
Ja, es war so fast. Die Braut, die hat geheiratet, die hat Ja gesagt, also sie hatte auch schon den Ring am Finger, und bei der Party hat sie gemerkt, irgendwas stimmt nicht und dass sie auf irgendwas reagiert. Leider weiß sie bis heute immer noch nicht genau, auf was sie reagiert. Darum ist sie nach Hause gefahren, das war alles nicht weit weg, und wollte ihre Medikamente nehmen. Das hat auch nicht mehr geholfen, sodass wir irgendwann ins Spiel kamen. Und dann komme ich mit meinem eigentlich sehr hohen Empathielevel da in diese Wohnung. Alles wunderschön romantisch eingerichtet für Hochzeitsnacht und cooles Bett mit Rosenblättern und so weiter. Und sehe wirklich ihr sehr zugeschwollenes Gesicht. Sie atmet, sie spricht mit uns, also kein A- und B-Problem, das ist schon mal gut. Da kann man mal ein bisschen den Druck rausnehmen aus der Situation. Und sehe dieses Bett, der Chris macht es gerade sehr gut vor.
Tomatengesicht.
Ja, vor allem so auch unter den Augen waren massive Ödeme, das war beeindruckend. Und mein erster Satz war, als ich das alles gesehen habe und dazu die Braut, das wird heute Abend nichts. Ich glaube nicht.
Du, dieses Bett, never. Mädchen, go girl.
Und wir konnten ihr dann aber gut helfen, haben natürlich trotzdem sie der Klinik zugeführt. Und was mich so überrascht hat und was ich dann so schön fand, die hat das mit so viel Humor genommen. Sie hat am Ende so viel gelacht. Unser Notarzt hat quasi noch die Schärpe, also diese, was vom Brautkleid da hinten, das lange, quasi hochgehalten, damit es nicht schmutzig wird beim Treppen runtergehen und über die Straße. Süß, oder? Das war schon sehr lustig, als wenn er der Brautvater wäre. Und die Brautjungfer, die war noch mit vor Ort, die hat auch gesagt, ich mach gleich mal ein Foto. Du bist hier in deinem Schlafzimmer zur Hochzeitsnacht und hast hier 4 junge Männer in Uniform stehen. Das ist alles. Die haben das mit so viel Humor genommen, das war so schön.
Mein Hochzeitsnachtstraum wird wahr, weißt du? Ja. Also, Uniform, alle dabei. Toll. Gar nicht. Also ja.
Wow.
Ja. Krass. Hochzeit, du. Ja. Ich hatte es nicht innerhalb des Rettungsdienstes, aber ich war DJ damals auf einer großen Hochzeit, also wie mit 400 Gästen, und der Braut Opa ist auf der Toilette kollabiert mit einem Schlaganfall, und zwar so richtig heftig, und ich bin ich habe gerade die Ärzte angehabt, zu spät, ne? Ist so ein 6 Minuten Titel, ja. Und ja, es passt auch absolut. Das ist immer so ein Titel, da gehe ich auf Toilette, wenn der läuft. Weiß ich, 6 Minuten safe, kannst du pullern gehen, kannst du Hände ganz normal waschen.
Das hat der Brautober sich auch gedacht.
Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht und hat sich direkt am Urinal dann neben mich gesetzt Und Jenny hatte wirklich einen bösen Schlaganfall. Ja. Das tat mir auch so leid. Hat die Hochzeit ein bisschen runtergezogen, aber es haben nicht so viele mitbekommen scheinbar. Mhm. Weil es waren ja 400 Leute und es war 2 Stockwerke weiter unten. Ja, und dann ist halt Hubschrauber, ne, war auch in so einer Residenz und so weiter. Alles gekommen, haben die alles gar nicht gestört. Wir haben einfach weitergemacht.
Ja.
Ist halt nur der Opa. Nö, so nach dem Motto. Nee, haben sie natürlich nicht gesagt, aber das war erstmal so, das ist doof. Also sowas stelle ich mir immer auf jeder Hochzeit, denke ich mir immer so, jetzt bloß nicht schief gehen lassen. Da ist ja, ja auch erstens, steckt viel Geld hinter.
Ja, ja klar, natürlich.
Zweitens auch viel Vorfreude, der besondere Tag. Ja, und wenn dann natürlich eine Braut wie bei dir dann auch noch anfängt, hier irgendwie allergische Reaktionen zu machen und irgendwelche Anschwellungen, dann ist es auf jeden Fall ein sehr besonderer Tag. Aber auf der Anti-Day, da hast du dich auf jeden Fall jeden Tag wieder.
Aber es war wirklich super. Und sie hat dann auch nochmal angerufen, mit ihrem Mann telefoniert, hat, nein, ihr feiert weiter. Das wird schon alles gut. Vielleicht komme ich heute auch wieder raus und ja. Finde ich klasse.
Herrlich.
Also, es war so war wirklich schön. Es war ein Notfall, absolut. Aber es war dann auch irgendwie schön. Weil da
feiert weiter, das Essen ist bezahlt.
Genau.
Ja. Bloß nicht aufhören, ja.
Ja, ich habe es auf 6 Einsätze gebracht und ich habe leider nur 3 Eis geschafft. Davon ein großer Eisbecher. Aber cool.
Ich hatte das auch mal mit dem, apropos dieses, ihr macht weiter, das war so beim Drachenboot-Festival letztes Jahr in Schwerin, ja. Auch Reanimation. Wir haben reanimiert mit 2 anderen Kollegen, die auch zivil Notfallsanitäter da waren, nachher im Sanitätsdienst auch. Und als der dann wieder wach war wohl und mit RTW losgefahren ist, hieß es nachher nur, dass er gesagt hat, ey, wenn ihr das Turnier jetzt wegen mir absagt, dann komme ich höchstpersönlich wieder raus, auch wenn ich einen Herzinfarkt hatte, ja, und hau euch. Also, den ging es schon wieder Gott sei Dank ganz gut, ja. Aber auch da war es wieder so, ne, Ersthelfer und auch da wieder die Ersthelfenden, ich jetzt als First Responder fungierend, Ersthelfer auch, hat was gebracht, ansonsten wäre der mit seinem Herzinfarkt wahrscheinlich verstorben, war ein Kammerfilmer, ne, wir brauchten unbedingt einen Defi und ja, hat ihm geholfen. War wieder wach.
Find mal den Defi.
Ist so. Mm. Ja. Ja, also ich habe jetzt Einsatztage zum Abgewöhnen gehabt. Also zumindest mein letzter war wirklich mal original, dass ich schon lange sagen wollte, boah, nee. Also ist jeder Tag so, habe ich keinen Bock mehr auf Rettungsdienst, wirklich. Mm. Das fing an mit elektiven Einsatz auf dem Schwerlast-RTW, der bei uns als KTW gerne mal fungiert. Das heißt, du kommst auf Arbeit, die Kollegen grinsen dich schon an, weil auf der Anzeige steht schon drauf, Status 2, aber mit so einem Buchstaben dahinter immer. Und dieser Buchstabe, wenn der dahinter steht, dann heißt das nichts Gutes. Dann ist es so, die haben uns rausgenommen, weil sie uns auf irgendein anderes Fahrzeug packen. Das heißt, die haben erst gewartet, bis wir quasi unser Fahrzeug checken. Und dann haben sie gesagt, jetzt geht ihr aufs andere Fahrzeug und fahrt erstmal 260 Kilo. Außenplattenbau mit ganz engen Türen, ja, in die Klinik, weil der hat heute einfach eine Untersuchung in der Kardiologie. Ne, passt ja auch. Ja, und das, also es sollte noch besser werden, weil an unseren Schlüsseln war keine B-Schließung dran. Sprich, wir konnten den Aufzug nicht größer machen, wir konnten nicht mit der Trage hochfahren, aber wir haben auch nachher gehört, der Aufzug ist gar nicht groß genug gewesen für eine Trage. Ja, und dann sind wir hochgegangen, haben gehofft, dass er noch irgendwie gehen kann. Und ja, er kann gehen, aber nach 10 Schritten ist die Luft weg. Also haben wir uns noch Sauerstoff mit hochgenommen. Haben gesagt, gut, mit Sauerstoff sollte es aber besser gehen, ja, bevor er in die Zyanose fällt. Und dann haben wir wirklich dann in den Aufzug rein, der natürlich schon wieder nach unten gefahren ist, die 10 Stockwerke, in den Aufzug rein gehofft, unten die Trage hingestellt. Dann war auch noch die Tür zu schmal. Diese Eingangstür. Hat zwar 2 Türen gehabt, aber was macht man so in einem Plattenbau, in einem Problemviertel? Natürlich, man packt 10 Schlösser an diese zweite Flügeltür ran, damit die auch kein anderer irgendwie aufmacht, weil das könnte ja gefährlich sein, dass die eine andere aufmacht. Ergo haben wir versucht, ihn irgendwie durchzuquetschen. Mir tat alles leid für diesen Patienten, wirklich. Also diese ganze Situation, gut, und dann runtergerollt eine, ich möchte jetzt mal sagen, 20 Grad Steigung,
ja,
also auch noch gegengedrückt, das ist also wirklich, und dann in der Klinik angekommen, also der Patient hat auch alles weh, hat auch Krämpfe gehabt, weil er sich dann irgendwie doof hinlegen konnte. Also ein Schwerlast-RTW ist nicht immer optimal gebaut, das ist also auch die Trage nicht und so, das muss ich einfach mal sagen. Der Patient, ich habe nachher gesagt, mach das Blaulicht an, der Patient hat Schmerzen. Ne? Wir haben aus dem KTW quasi ein RTW gemacht. Und dann in der Klinik rief man uns dann schon an und sagte, ach, wo ihr gerade da seid, ich hätte da noch eine andere Schwerlastpatientin, die könnte dann auch gleich noch woanders hinfahren.
Natürlich.
Ja, natürlich. Ne? Ich durchgeschwitzt, noch kein Frühstück gegessen, ja? Und ja, dann hoch, die Patientin hingebracht, die hat gleich vorgeschlagen, könnten ja noch mal irgendwo ein Mittagessen gehen, ja, und sowas. Das geht natürlich nicht. Und haben sie dann eben ins Hospiz gefahren, um dort ja abgeliefert, aber auch dort wieder natürlich so Sandweg, so eine Trage über einen Sandweg fahren, so schön matschig auch noch. Es war toll, der RTW sah aus, glaubt mir, wir sahen aus. Ich war nach 2 Einsätzen, war ich tot. Ja. Und um 14 Uhr kamen wir dann zum Mittagessen. Dort natürlich auch noch wurde die Hälfte unseres Mittagessens schon von anderen Kollegen aufgegessen. Das heißt, wir haben da auch nur die Hälfte bekommen. Die wir bezahlt haben übrigens.
Egal. Das ist ja der Mythos auf Rettungswache. Ne?
Ist so. Ne?
Essen darfst du nicht stehen lassen.
Nee, darfst du nicht. Na, aber oft sind sie eigentlich so nett und packen uns schon was zurück. Mhm. Diesen Tag natürlich nicht. Und es ging immer weiter. 15 Minuten Essen und dann nur durch. Durchweg durch. Einsätze. Ne? Eine Patientin, die selbst verletzt hat, die natürlich auch noch meinte, sie muss sich jetzt mit der Polizei anlegen, auf dem Bauch liegend, Arme auf dem Rücken. Also wirklich, am Ende des Tages habe ich nur noch gehofft, dass die Schicht, die wechselt. Wir haben natürlich auch Überstunde gemacht.
Ja, ja.
Und am besten war natürlich auch, dass unser letzter Patient, der wirklich der netteste von uns war und der mir wirklich sehr leid hat, dann in die Klinik kam und der musste auch noch vor der Notaufnahme über eine halbe Stunde mit uns warten, weil einfach voll war, ne? Und die Triage nicht schnell genug ging. Also ja, ein Tag, wie ihn wahrscheinlich viele im Rettungsdienst jeden Tag erleben. Ja.
Oh, und ich dann meine Landrettungswache.
Ist so. Ne? Also, ja. Nee, das habe ich schon lange nicht mehr so erlebt und war schon kurz davor, mal zu fragen, die Leitstelle, ob sie nicht mal irgendjemand anderen triezen können, weil es wirklich, ja, es war wirklich Abfuck. Ich kann es nicht anders sagen.
Krass. Also, tut mir sogar leid.
Ein bisschen, ne?
Ja, so ein bisschen.
Ja, ich versuche es dir noch aus dem Gesicht abzunehmen, weil das sieht nicht so aus, aber...
Doch. Also man sieht es ja immer wieder. Meine ersten irgendwie 2-3 Worte nachher waren irgendwie, dass der Chris ganz schön blass aussah heute. Hm. Ich glaube auch einfach müde.
Ja.
Ja, und ich... Sommer.
Es ist Sommer. Ist so, ja, ich hätte gerne gestern mal kurz ein bisschen in der Sonne gelegen.
Hm.
Ja. Das macht schon Spaß. Achso, nebenbei ist man ja noch Wachleiter und muss noch telefonieren, weil ja noch Kollegen krank werden.
Stimmt, du bist jetzt Wachleiter.
Ja, kommt ja auch noch dazu.
Darf man dir dazu gratulieren eigentlich?
Ja, doch. Also ja. Also quasi, man wird ja jetzt dafür bezahlt, was man vorher schon getan hat. Also eigentlich ein Mädchen für alles sein. Ansprechpartner für alles.
Also Glückwunsch.
Danke.
Glückwunsch dazu.
Ist auf jeden Fall spannend, das also nochmal aus einer anderen Perspektive zu erleben.
Wenn ich irgendwann mal ein Praktikum bei euch machen möchte, sage ich Bescheid.
Ja, sagst du einfach Bescheid und wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Aber ich muss dann auch immer noch eine Ebene oben fragen.
Ja
mal schauen.
Ich fahre als dritter Ahnungsloser mit.
Ach so, ja. Der war da, den haben wir eine Uniform gegeben, Einsatzkleidung und dann ist
wird
gut.
Schon.
Ja.
Doof tun, dann wird dir geholfen.
Auf jeden Fall. Ja, ist oft so, oder?
Mhm.
Ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich schicke mal die Jungs vorbei. So laufen Notrufe teilweise ab.
Und apropos, ich glaube, das reißen wir auch nur kurz an, aber es gab ja wirklich spannende Tage in der letzten Woche.
Mhm.
Sehr spannende Tage. Sowohl medial beim SWR, glaube ich, ausgestrahlt, ARD, später noch Mediathek und so weiter. Wo es schlussendlich genau darum geht, der Rettungsdienst, so wie er aktuell ist, geht nicht mehr. Und es gab so schöne Zitate, so schöne Aussagen. Eine vom Costa, vom Herrn Schweiker.
Schweiker,
genau. Der
Kweuker wird
Kweuker.
Ja, ich glaube,
Entschuldigung.
Kweuker ausgesprochen.
Also vom Costa, der gesagt hat, die Ausbildung des Notfallsanitäters und auch die Ausrüstung, Ausstattung der Rettungswagen ist Weltstandard. Also wenn man es vergleicht mit der Welt, ist das ein super Standard, den man so halten kann. Alles andere, beginnend bei Notruf, Digitalisierung, Vernetzung der Leitstellen, Erste-Hilfe-Systeme, First Responder und Co. hinken ungefähr 20 Jahre hinterher.
Ja.
Und er hat leider so recht damit. Wenn man mal genau drauf guckt, ist genau das, was unser Riesenproblem ist. Es liegt gar nicht mehr daran, was wir alles für tolle Technik auf dem Auto haben und was wir selber erlernt haben, was wir wahrscheinlich auch die meisten wirklich können, beherrschen, sondern es liegt einfach nochmal im Ganzen drumherum.
Richtig.
Und das war, glaube ich, ein schöner Weckruf für jeden, der auch mal nichts mit der Notfallrettung zu tun hat. Dazu kam, dass ja quasi so im Vor, ich glaube, einen Tag vor der Ausstrahlung hat das Gesundheitsministerium um Karl Lauterbach einen Gesetzesentwurf reingebracht in die Abstimmungsebene, den ich in vielen Punkten gut finde. Mhm. Da geht es um die Akutversorgung, auch mit KV-Diensten, kassenärztlichen Notdiensten, mit integrierten Notfallzentren, wo die Kliniken sich beteiligen müssen. Hat viele gute Sachen. Mal wie das der Rettungsdienst außen vor. Und da kommen wir in das Grundproblem rein. Der Rettungsdienst ist nicht im sogenannten Sozialgesetzbuch 5, also im SGB 5, hinterlegt, weil der Rettungsdienst nicht zum Gesundheitswesen gehört.
Sondern zur Gefahrenabwehr.
Und zur Gefahrenabwehr. Mhm. Und für alle, die jetzt nicht aus der Rettung stammen, das gehört nicht zum Gesundheitswesen. Nein, wir gehören nicht zum Gesundheitswesen. Wir gehören zur nicht polizeilichen Gefahrenabwehr eines jeden Bundeslandes. Und so sind wir auch angegliedert. Und das ist immer noch ein großes Problem. Das Problem ist bekannt. Deswegen muss man es jetzt auch hier, glaube ich, gar nicht weiter auseinandernehmen. Und dann kam es endlich zu einer Bundespressekonferenz, die sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Vielleicht doch noch mal kurz umrissen. Also RTWs werden nur bezahlt, wenn sie transportieren. Das heißt, genau, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, gibt's Geld. Wenn wir vor Ort versorgen würden und sagen, hey, ist doch nicht gar nicht so schlimm, werden wir fürs Rausfahren und für nichts bezahlt.
Korrekt.
Der fährt komplett kostenlos.
Korrekt.
Umsonst, ja.
Genau. Das ist das und das Problem. Ist, auch wenn es das schlimmste Ereignis ist, was man haben kann, ist eine Reanimation. Und man kann da wirklich zigtausende von Euro an Medikamenten, Gerätschaften, Einmalartikeln reinstecken. Die Reanimation bleibt erfolgreich. Und das Ding ist eine Nullrunde für den Rettungswagen.
Erfolglos.
Erfolglos, Entschuldigung.
Genau,
ja. Und das ist eine Nullrunde für den Rettungswagen. Also dann logischerweise ein massives Minusgeschäft. Und das kommt ja nicht nur einmal am Tag in Deutschland vor. Das kommt leider relativ häufig vor. Ein super Themensprung, erfolglose Reanimation zu Probleme bei Ersthelfergeschichten.
So.
Wurden auch in dieser Reportage sehr, 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 sehr gut und detailliert angesprochen. Da das im zweiten Teil dieser Folge ein bisschen Thema ist, mache ich das nur ganz grob. Aber schlussendlich ist es so, es gibt ganz viele Methoden der Ersthelferalarmierung und das müssen nicht immer First Responder sein, also First Responder Gruppen. Das können auch Ersthelfer sein aus dem Rettungsdienst, aus der Pflege, Medizinstudenten, das kann jeder machen. Es ist aber einfach so, dass es für jedes Problem gibt es irgendeine App, für dieses Problem gibt es 100 Apps geführt. Und ja. Genau. Und jede Leitstelle, die das Programm ein bisschen mitmacht, hat eine andere App, möchte aber auch nur die eigenen Ersthelfer quasi alarmieren. Also selbst wenn ich jetzt meinetwegen irgendwo in Baden-Württemberg in einer Leitstelle, die haben die und die App, die zufällig Schleswig-Holstein auch hat, geht es trotzdem nicht, weil ich nicht in deren Alarmiergruppe bin, wenn ich da mal Urlaub machen sollte oder sonst was. Und verstehe ich nicht. Aber gut, darüber regen wir uns schon lange auf. Und das Zweite ist, dass aber viel zu viele Bereiche gar keine Ersthelfer-Apps haben. Mhm. Und wir leben in diesen Bereichen. Also MacPom haben wir einen, der macht das, naja, da ist es zumindest angekommen, aber so richtig viel Statistik gibt es da leider nicht, weil es auch einfach prinzipiell nur die Stadt betrifft, in Vorpommern-Greifswald. Und im Rest gibt es das nicht. Und das ist, ich habe es noch nicht mal als Idee wahrgenommen, dass man das vielleicht mal einführen könnte. Nee. Und das, ich finde es traurig.
Nach den Ersthelfern kommt aber dann eben auch schon die Leitstelle. Und das ist auch ein Riesenproblem, was wir ja schon sehr häufig angesprochen haben, was immer schon wieder Thema war und hier jetzt nochmal klipp und klar auch in der Bundespressekonferenz gesagt wurde und mitgeteilt wurde. Wir haben ein Vernetzungsproblem zwischen den Leitstellen und dem KV-Dienst, also die 116, ja. 117. Ja, einerseits ja, wir können umleiten. Teilweise den Leitstellen können wir sagen, ich verbinde sie jetzt mit der 116, 117. Manche Leitstellen sagen auch, legen sie auf und geben sie das wieder ein. Das große Problem, was wir dabei haben, ist dann auch, dass die Leute dann eben gerade bei der 116, 117, wer da schon mal angerufen hat, weiß das ganz genau, durch eine riesen Warteschleife durch müssen mit Ansagen, mit Öffnungszeitensansagen. Und ich bin froh, dass wir in Rostock nur zwei KV-Dienste haben und da die Öffnungszeiten angesagt werden. Ich möchte nicht wissen, wie das in Großstädten ist, wenn die da plötzlich da 5 oder 6 Öffnungszeiten für Arztpraxen ansagen. Das ist das Erste. Wenn eine Leitstelle umleitet und der Patient hat ja schon einiges gesagt am Telefon, was er so hat, dann geht diese ganze Fragerunde mit Patientendaten und so weiter in der 116, 117 wieder los, obwohl die Daten schon erfasst wurden. Das heißt, es gibt hier keine Vernetzung. Die eine Leitstelle weiß nicht, welche RTW möglicherweise im nächsten Nachbarlandkreis verfügbar wäre, vielleicht sogar näher am Notfallort dran ist. Also sagen wir mal so, in Rostock, Stadtgrenze, da passiert ein Unfall. Ein bisschen, ich sag mal, einen Kilometer weiter weg, ja, ist eine Rettungsstelle, die aber halt im Landkreis liegt. So. Und der wird jetzt nicht rausgerufen, in Anführungsstrichen, weil Rostock kann das teilweise sogar schon.
Landkreis auch.
weil man das nicht sieht. Aber in anderen Kreisen ist das nicht so. Rostock, muss ich sagen, da geht das schon. Ne? Da hat man es geschafft, RTWs mit einzufügen. Da hat man, in der Leitstelle dort im Landkreis gesagt, wir fügen RTWs aus dem Kreis. Und wir selbst kennen auch ein paar NEFs und RTWs aus deinem Landkreis beispielsweise. Ne?
Aber das ist ja schon, auch wenn das in meinen Augen völlig Normalität sein sollte, ist das schon ein Stück weit modern.
Ja, genau, das möchte man nicht glauben.
Also wenn ich in meiner Leitstelle sitze, kann ich wirklich explizit ein Auto raussuchen, was am nächsten dran ist. Und das System schlägt auch automatisch das Rostocker Auto zum Beispiel vor, wenn es am nächsten dran ist. Ja. So, natürlich muss das über die Rostocker Leitstelle kurz mal bestätigt werden, aber dann war es das auch. Ne? Und das geht wirklich gut, auch mit der Datenübermittlung.
Aber auch da kommen wir zu einem Problem. Du musst jetzt eine andere Leitstelle fragen, hey, darf ich dein Auto haben? Es geht hier um ein Menschenleben, es geht um Minuten. Um Minuten. Und da muss ich erstmal einen Anruf tätigen, warten, bis der Kollege aus der Leitstelle auch rangeht. Der geht nicht sofort ran, ne? Weil der ja auch beschäftigt ist. Das heißt, ich muss wirklich warten, 1, 2, 3 Minuten und wir haben schon wieder einen Hirnschaden bei einer Reanimation. Also alles Probleme, anstatt das Ganze zentral zu lösen und zu sagen, du brauchst den RTW, du bekommst den RTW. Und jetzt möchte ich mal ganz böse behaupten, dass viele Leitstellen auch teilweise sagen, nee, kann ich den nicht geben, um ihre Statistik zu pflegen und zu sagen, wir sind immer bei maximal 80% Auslastung, niemals 100%.
Und glaub mir, das gibt es. Und glaub mir, das gibt es.
Ja.
Und ich habe es selber erlebt.
Na, jetzt werden einige sauer sein da oben, sagen, wie können die das verraten? Aber es ist leider so. Ja. Es ist wirklich so, so bekommen wir das mit. So wird es gepflegt. Das haben wir in vielen Leitstellen in Deutschland mitbekommen, schon auf unserer Tour, die wir so gemacht haben. Im Ausland teilweise auch schon so. Da hat man immer Angst, dass man irgendwie sagt, oh Gott, die Statistik ist bei 100%. Ja, aber warum das nicht transparent nach außen bringen, der Bevölkerung mitteilen, hey, wir sind auf Volllast, wir laufen auf Volllast gerade und haben unsere, keine Ahnung, Spitzenabdecker oder wie sie alle heißen, schon draußen. Ne? Ja. Dass die Bevölkerung auch weiß, hey, also unsere nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, die ächzt gerade, woran könnte es liegen? Und wir müssen das an Statistiken mittlerweile so festhalten, um nachher bei Gutachten zum Beispiel sagen zu können, wir bräuchten vielleicht noch eine Rettungsstation mehr.
Richtig. Ne?
Und wir müssen was verändern in den Stationen. Genau,
wir müssen die virtuellen Grenzen aufheben, richtig. Ganz einfach. Und was damals, das kam ja auch schon vor einem Jahr, glaube ich, so als Idee eines Gesetzesentwurfs, dass es nur noch Großleitstellen gibt, die für so und so viele Einwohner, ich glaube 1 bis 1,5 Millionen irgendwie, zuständig sind.
Ja. Regierungskommission hat das vorgeschlagen.
Hm? Feuerfrei. Ja. Und weil, wenn es daran scheitert, eine Stadt- oder Landkreisgrenze so als Mauer hinzusetzen, sorry, dann geht's nicht. Dann muss man es anders lösen. Ja, und auch das wird jetzt viele Leute verärgern, die das hören von mir, aber es ist einfach so.
Wir sägen ja damit auch quasi an Stühlen, weil
es geht ja auch um Office, also in Österreich zumindest, egal.
Ja, nicht nur das, andere haben Angst um ihre Führungsposition, was ich gar nicht so sehe. Ich denke, man kann solche Leute auch super nutzen, um eben genau solche virtuellen Leitstellen oder anderen Großleitstellen mit zu koordinieren. Großleitstelle heißt ja auch nicht,
dass die alle an einem Ort sind. Die können ja trotzdem in 4, 5 verschiedenen Orten im MacPom sein.
Genau. Ja, sie sind nur das eben mit vernetzt.
Ja.
Und das wäre doch super. Ja. Ne? Und wir sind im Föderalismus und so weiter, aber muss Föderalismus auch immer heißen, dass wir alles in kleine Kommunen aufteilen? Reicht es nicht auch, wenn man zumindest eine Landesleitstelle hat, eine Mecklenburg-Vorpommern, eine Baden-Württemberg, eine Niedersachsen-Leitstelle, die zumindest das ganze Land so ein bisschen koordiniert? Ja, wahrscheinlich reden wir dann auch wieder über Bundeslandsgrenzen und der RTW aus dem anderen, aber ne? Das wäre doch schon mal ein Anfang.
Ich glaube, du musst physisch gar nicht viel verändern.
Ja.
Ein bisschen Software, ein bisschen Digitalisierung voranbringen.
Dann kommen sie alle mit Datenschutz in der einen Kommune und so weiter. Also
langweilig geworden.
Und das fand ich von Herrn Volker ganz cool, das war von Costa, dass er sagte, hey Freunde, also wir arbeiten ja nach dem Europäischen Bundesdatenschutzgesetz, ne? Also nach den Empfehlungen und so weiter der EU. Ratet mal, Österreich ist auch in der EU und hält sich genau an diese. Also warum ist es in Niederösterreich möglich, aber in Deutschland dann angeblich nicht? Ja, das muss man wirklich diese Begründung Datenschutz mal in Frage stellen. Ja, ob es denn wirklich ein Datenschutzproblem gibt, wenn Personen im Homeoffice eine Leitstelle leiten oder in einem Büro. Das muss es wirklich immer ein Hochsicherheitstrakt sein.
Das ist, glaube ich, mittlerweile, wenn man eine Anfrage stellt per Mail oder per Post, ist es so eine Copy-Paste-Antwort. Mhm. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir das natürlich nicht machen.
Ja, natürlich nicht. Genau, richtig. Deswegen darf plötzlich auch doch mal das Fernsehen mit in die Leitstelle rein. Auf einmal geht das, wenn man wieder 5000 Sachen unterschreibt. Aber alles andere geht nicht, wenn es um unsere Infrastruktur geht und unsere Organisation intern, dann funktioniert das in vielen Rettungsdiensten nicht. Es macht mich sauer und das merkt man, glaube ich, auch, weil ich viel rede schon wieder.
Ja, ich höre dir gerne zu.
Ja, da staut sich aber einiges auf bei mir, weil ich das wirklich schade finde in vielerlei Sachen.
Ja.
Eine andere Sache, und die geht jetzt schon über den Rettungsdienst rüber in die Kliniken, ist das, was wir per E-Mail bekommen haben. Und da würde ich euch gerne bitten, alle mitzumachen. Wir haben nämlich ein Institut, das hat uns hier angeschrieben aus Greifswald, aus der Universität Greifswald. Und die führen aktuell in Kooperation mit dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Untersuchung durch, ob die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes ein Feedback zu im Krankenhaus gestellten Diagnosen ihrer Patientin haben wollen. Das ist ein großes Problem. Viele denken immer, wir wissen nachher, wie es unseren Patienten ja, so ergangen genau. ist. Wenn wir Glück haben und wir treffen da irgendeine Kollegin und Kollegen und wir sind mal wieder in der Klinik, dann kriegen wir das vielleicht auch mal raus oder wenn wir umfragen. Aber die andere Sache ist dann auch wieder der Datenschutz und die Schweigepflicht, ja, die das teilweise eigentlich verhindern sollten, dass wir sowas ja. mitbekommen, obwohl das super wichtig ist, weil wir es als Feedbacksystem benötigen.
Absolut, genau.
Um zu wissen, ob wir denn auch richtig lagen mit unserer Diagnose. Kurzes Beispiel, ich hatte gestern einen Patienten, wo ich dachte, ist ein Schlaganfall, eine Exsikose oder ne, ähnliches, es war Corona beispielsweise. Ne? Also kommt man ja. nicht drauf. Na Gott sei Dank haben wir da eine nette Dame, die gesagt hat, hey, ich muss euch anrufen, wir haben Corona. Ne? Aber ja, aber so ein Feedbacksystem. Und dazu wird halt gerade eben eine Studie, ein Fragekatalog, vollkommen kostenlos, geht sehr kurz. Wir stellen euch dazu gerne den Link ins Internet rein. Also sowohl auf unsere Seite als auch wieder in den Shownotes. Guckt ruhig mal rein in das Survey. Ja, Umfrage Rettungsdienst 2024 heißt sie. Da könnt ihr auf jeden Fall mal anfragen. Und wenn ihr Lust habt, da mit denen auch zu quatschen, geht das Ganze auch per E-Mail an forschung-rettung@med.uni-greifswald.de. Wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen helfen. An das Projektteam schöne Grüße und ist wirklich eine tolle Umfrage, weil die bewegt uns, glaube ich, auch alle im Rettungsdienst.
Genau, ich habe da auch schon teilgenommen dran.
Ja.
Das dauert wirklich alles nicht lange. Und du hast zum Schluss auch die Möglichkeit, dass du dich anbietest quasi für ein persönliches Interview mit denen. Mhm. Genau. Und das, von daher, die haben da sich wirklich was bei gedacht und vor allem auch sehr gute Fragen gestellt. Ja. Wenn es nach mir geht, könnte sofort losgehen.
Also hier auch eine offizielle Anfrage an die. Wenn dann alles nachher fertig ist, gerne auch mal an uns rantreten, uns die Ergebnisse geben oder vielleicht sogar ein kleines Interview geben, das, ja. Was ist dabei rausgekommen. Würde mich mal interessieren,
genau.
ob es denn schon schöne Feedbacksysteme in Deutschland gibt dazu oder eben nicht.
Ja.
Ne? Der eine oder andere wird es wahrscheinlich haben.
Ja, wahrscheinlich ist das denn ganz einfach mit einem QR-Code machbar. Mhm. Hier scan den QR-Code, kannst du 3 Stunden mal gucken.
Ja, so wie bei, keine Ahnung, manchen Kassen hier dein Kassenbon einfach abscannen.
Funktioniert
ja einwandfrei. Gut, wir machen ein ganz kleines Päuschen. Ihr schlürft noch euer neues Holy wahrscheinlich zu Hause oder bestellt euch das zumindest ganz kurz mal. Natürlich mit dem Code RETERVIEW und 10%. Und wir sind gleich wieder da mit, ja genau, den First Responder-Daten. Ich bin sehr gespannt, was wir da schon alles rausgefunden haben.
Ich glaube, als Abschluss des Vorhergegangenen muss man auch mal genau überlegen, wie passen eigentlich Rettungsdienst und Gefahrenabwehr zusammen.
Ja.
Und wenn ich mir das einfach angucke und ich habe mir auch, nennen wir es mal Definition dazu durchgeschaut, irgendwie gar nicht. Denn ich bin nicht der, der in eine Gefahr reinläuft. Ich bin der, der sich davon erstmal entfernt hätte. Wenn die Gefahr entstanden ist oder die Gefahr bevorsteht, bin ich da raus.
Ja. Das Einzige, was ich machen würde, ist meinen Rettungswagen vielleicht querstellen,
ja.
damit die Leute nicht in eine Unfallstelle reinfahren. Das ist die einzige Gefahrenabwehr, die ich noch machen würde.
Richtig. Und unser Job ist es, dann zu helfen, wenn die Gefahr beseitigt ist.
Mhm. Genau, und die einzige Begründung, die ich mal gehört habe, ja, also ihr wendet ja die gesundheitliche Gefahr ab. Ja, nee, Blödsinn, Freunde. Also darüber wollen wir nicht reden. Ich glaube, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr ist ein bisschen was anderes. Das ist sowas wie Katastrophenschutz, das ist sowas wie THW, das ist Feuerwehr. Ja, das ist in eine Richtig. Gefahr reinlaufen und uns davor bewahren. Ja,
Richtig,
und das genau. andere nennt man Gesundheitssystem, wenn man sich um die Gesundheit von Menschen kümmert und Erkrankte heilen möchte oder beziehungsweise vorbehandeln möchte. Und genauso sollte man es sehen.
Aber kommen wir, glaube ich, mal nun
Schöner
zum
Zusatz, ja.
ja. Kommen wir nun zu den First Responder.
Genau, die First Responder. Eine super Sache. Wir haben ja schon einige kennengelernt auf den Messen. Und zuletzt hast du mir erzählt, Mike, dass auch wir hier in Mecklenburg-Vorpommern First Responder-Einheiten haben.
Wir haben First Responder-Einheiten, sogar im Landkreis Rostock, ja.
Okay.
Und die funktionieren. Das ist viel schlimmer.
Also wir reden
besser.
Wir reden wirklich von ehrenamtlichen First Responder-Einheiten.
Richtig.
Okay, erzähl mir mehr.
Wir haben in einem Ostseemat, unweit von Rostock, Karl-Müritz nennt sich das, die Ortsgruppe der DLRG,
ja.
die ja primär natürlich für die Strandabsicherung, Rettungsschwimmen zuständig ist. Jedoch ist dort der Vorsitzende des Ganzen auch ein Arbeitskollege von mir und der hat sich gedacht, komm, Karl-Müritz hat keine Rettungswache und im Sommer ist das durchaus ein sehr beliebter Urlaubsort mit sehr vielen Menschen. Und sobald der nächste Rettungswagen, der ungefähr schon allein 10-12 Minuten dahin braucht, weg ist, weil der kann ja mal Einsätze haben, dann haben die schon ein Problem in Karl-Müritz, die Menschen. Und dann hat er sich gedacht, er leitet das alles in die Wege, hat das super gemacht, hat es angemeldet. Es wurde auch soweit alles durchgewunken, dass er wirklich mit einem Fahrzeug super ausgestattet First Responder machen kann. Dort hat er alle, die in der Feuerwehr mit drin sind und aber auch bei der DLRG als Tagesabsicherung, bei der dann immer Notfallsanitäter dabei ist, finde ich auch schon Weltklasse,
ja.
Mit einer super Ausstattung eben diese First-Responder-Einsätze, die können gefahren werden.
Wir reden ja in der Zeit, wo der Notruf einkommt, bis hin zur Eintreffen des Rettungsdienstes vom gesunden, sogenannten behandlungslosen Zeitraum. Und diesen behandlungslosen Zeitraum, den versucht man natürlich zu verkürzen, indem man Hilfsfristen setzt, indem man sagt, in der Frist sollte ein Rettungswagen da sein, in der Frist sollte also die erste Hilfe, die erste richtige fachliche Hilfe stattfinden. Und First Responder sind ja quasi Menschen, die schon irgendwie in diesem System Rettungsdienst, Gesundheitssystem eigentlich integriert sind. Das heißt, es sind ehemalige Rettungsdienste oder immer noch Rettungsdienste aktiv, nur eben privat jetzt. Es sind genau ehrenamtliche Sanitätshelferinnen und Sanitätshelfer, die auch gelernt haben, besser schon Erste Hilfe zu leisten. Oder eben Ärztinnen und Ärzte auch aus Kliniken, die einfach privat eben per App, wie auch immer, mit alarmiert werden können. Und so wie du das erzählt hast, gibt es die auch in organisierter Form, also mit schon Ausstattung, da man da einfach schon Technik mit dabei hat. Sei es ein Defi, sei es Beatmungsbeutel, kleine Gimmicks oder eben auch die großen Geräte. Und die können alarmiert werden. Sei es per Divera, sei es per Ersthelfer-App, Kartretter, wie sie alle heißen. Ja, und um diesen behandlungslosen Zeitraum eben zu verkürzen. Bei einer Reanimation wissen wir das. Ab 3 Minuten fängt das Hirn an abzusterben ohne Sauerstoff. So, und wie lange braucht der Rettungsdienst teilweise? Wir haben es in der Reportage gesehen. Ja, selbst wir
von 8 bis 18
selbst alles wir dabei, auch in Mecklenburg-Vorpommern sind durchschnittlich bei 13 Minuten. Ja, jede Minute ohne frisches Blut, ohne frischen Sauerstoff sterben 10% Gehirnwasse ab oder Gehirn ab. Das heißt, die können euch ausrechnen, wie lange wir Zeit haben. Da ist ab 10 Minuten gar nichts mehr zu holen. Wenn nicht sogar schon ab 5 bis 8 Minuten.
Ja.
Also warum haben wir so wenig davon? Warum sind Ersthelfer-Apps ebenfalls nicht flächendeckend eingesetzt in Deutschland?
Das ist eine riesengute Frage. Und für mich ist ein Hauptgrund, der immer vorangeschoben wird, ist das Geld. Mhm. Also wer zahlt das? Bliblablub. Es gibt, auch da kommt wieder das SGB V durchaus mit ins Spiel, weil es ist nicht zuständig aktuell dafür. Und Gefahrenabwehr, ja. Und also es ist immer eine Sache der Finanzierung. Und dann kommen auch wieder Leute um die Ecke mit Datenschutz. Alter, ich kann das langsam nicht mehr hören. Jedem Menschen, der in der Not ist, dem ist das Schuldigung die Mordwahl. Scheißegal, ob da jetzt irgendein Ersthelfer meine persönlichen Daten, wo ich wohne, wo ich den Notfall habe, erfährt, weil der hilft mir ja netterweise. Ja. Also soll der bitte auch kommen. Da braucht mir jetzt keiner mehr um die Ecke kommen mit Datenschutz. Oh mein Gott, sorry. Da werde ich sauer, wenn ich sowas höre. Ja.
Das ist wirklich so, als wenn das Schlimmste überhaupt wäre, anstatt der Gesundheit. Also da müssen wir auch eine Güterabwägung machen.
Natürlich.
Die Güterabwägung, die habe ich früher schon in Sozialkunde gelernt, ich glaube 8., 9. Klasse. Güterabwägung, ne? Dass das Leben höher steht als eben, keine Ahnung, ein Datensatz beispielsweise. Mhm. Ne? Das ist einfach so. Und seit 2021 empfehlen ja unsere ERC, also international gültige Reanimationsleitlinien zum Beispiel, empfehlen bei jeder Reanimation First Responder einzusetzen, Ersthelfer-Apps einzusetzen. Es gibt die sogenannten Community First Responder, das sind ja so Laien-Ersthelfer, wie wir sie alle im Erste-Hilfe-Kurs auch nach Hause schicken, die dann eben mit so einer App alarmiert werden und schon mal helfen können. Und da verkürzen wir schon einen behandlungslosen Zeitraum, ja, weil die einfach anfangen, weil die rangehen. Wien hat es vorgemacht, die alarmieren da teilweise 4 Leute. 2 rennen zum Patienten, 2 suchen einen Defi und hoffentlich kommen die schnellstmöglich an. Ja. Ne? Aber nicht nur das. Da geht es dann auch über das Community First Responding hinaus. Die setzen noch Polizei ein. Die setzen noch Feuerwehr ein. In Wien auch zum Beispiel. Machen wir hier teilweise auch. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere First Responder immer erst eingesetzt werden, wenn keine Rettungswagen mehr zur Verfügung stehen, um diesen behandlungslosen Zeitraum zu verkürzen. Genau. Wien macht das immer. Wien sagt sich, ich schicke da immer raus. Wenn es in irgendeine Reha, in eine agonale Atmung, in eine schwere Atembeschwerde, die bewusstlos ist, geht, dann gehe ich da sofort mit einem First Responder ran. Und auch Wien hat da ihre Statistiken sauber angehoben, ne?
Ja.
Auf über 50%.
Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ist auch eine Überlegung, mit der ich mich lange auseinandergesetzt habe, mit der ich auch über Kameraden der Feuerwehr gesprochen habe, wie die das sehen würden. Wenn zum Beispiel beim Reanimationsalarm, wie auch immer, einfach die Feuerwehr alarmiert wird, das ist, soweit ich weiß, fast überall mittlerweile per Divera Group Alarm und wie das heißt, möglich. Und die müssen ja nicht erst in die Feuerwehr fahren, um das große Auto zu besetzen, sondern die wohnen ja alle in dem Ort, netterweise. In der Regel. Und sollen ins Auto steigen, zum Notfallort hinfahren und drücken. Fertig. Und ich habe 100% positives Feedback bekommen. Ja, natürlich würden wir das machen, wenn wir dadurch helfen können. Mhm. Und selbst damit, und selbst wenn der Rettungswagen nur 10-12 Minuten braucht, sind die nach dem Alarm aber in 2-4 Minuten da, gerade in den kleineren Orten, und können drücken.
Ja.
Und allein das ist doch eine Hilfe.
Genau. Also darum geht es einfach. Und ja, wir könnten das wirklich auch ausweiten, noch aus, auf Firmen und so weiter, je nachdem, wo eben was passiert ist, auch in Gemeinden und so weiter. Wie wichtig ist es gerade bei dir auf dem Land, Mike, dass in jeder Gemeinde da irgendein First Responder ist, der schon mal hinlaufen kann oder mehrere sogar,
ja, natürlich,
die in einem Dorf da hingehen. Weil wie lange braucht so ein Rettungswagen jetzt mal? Also was war das Längste, wo du mal hingefahren bist zu einem Einsatz mit Blaulicht? Jetzt mal so ganz überlegt, grob
umschlagen. Ganz überlegt, ja, es ist nicht lange her, 29 Minuten.
29 Minuten?
Mit Blaulicht. Wir haben es knapp unter 30 geschafft.
Du brauchst bei einer Reanimation gar nicht mehr anfangen. Ja. Also mal ganz böse gesagt.
Und es war keine Reanimation, es war schon ein sportlicher Einsatz, ja, der echt hätte schieflaufen können. Also wo der Patient sehr viel Glück hatte, dass der das so lange durchgehalten hat.
Und ich muss jetzt mal sagen, wir dürfen nicht immer nur meckern. Es gibt schon Gemeinden, die sowas machen. Ne? Also mit hochprofessionellen Systemen zum Beispiel, da wird sowas auf jeden Fall betrieben. Und ich finde das super spannend. Also wir haben in Rostock jetzt auch wieder, ich weiß, sorry Leute, dass wir immer so viel über Rostock reden, aber wir haben hier gerade auch viele, viele tiefe Einblicke, in die man teilweise euch auch mit reinbringen kann. Und ich fand das toll zum Beispiel, dass auch unsere ärztliche Leitung mit der Polizei zusammengesetzt hat und erstmal alle Polizistinnen und Polizisten in Erste Hilfe, was die Reanimation, die stabile Seitenlage und sowas angeht, ausgebildet hat. Ich möchte sogar sagen, kostenlos.
Ja. Ne?
Einfach nur, um dort zusammen eben mit ihren Kollegen, um dort zu sorgen, dass die Polizei schon mal erste Hilfe leisten kann. Weil die sind einfach immer auf der Straße. Die sind meistens auch oft als Erste am Einsatzort. Ne? Und können dort einfach auch viel besser helfen oder viel schneller helfen, als eben dann vielleicht auch mal der Ersthelfer, weil die sind immer dabei und die erleben das jeden Tag. Es gibt immer irgendeinen Fall, wo die den Retter rufen, wo der mit dazu gerufen wird. Und oft auf der Feuerwehr.
Ja.
So viele Kolleginnen und Kollegen, die Rettungssanitäter sind oder sogar Notfallsanitäter, ne, die mit dabei sind, die man immer losschicken kann. Ich habe teilweise schon letztens einen Schlaganfall gehabt. Da waren unsere Kollegen der Berufsfeuerwehr schon mal zur Türöffnung da, haben die Tür aufgemacht und bis wir da waren, weil wir leider ein bisschen weiter weg waren, haben die schon mal einen Zugang gelegt, haben den Schlaganfall erkannt, haben mit dem Patienten haben BZ gemessen, also die haben einen Rucksack bei uns drauf und haben gesagt, so Jungs, wir müssen nur noch einpacken, wir haben ihn schon fertig gemacht, time is brain, ab in die Klinik, los geht's. Ich war begeistert.
Natürlich.
Ja.
Das ist doch perfekt.
Auch wenn ich nur Transportkomponente war, ne? Aber klasse.
Und so soll es laufen. Und man muss ja auch sagen, dass gerade den Leuten aus dem Rettungsdienst oder eben auch aus der Klinik, also wir reden auch vom Pflegepersonal, denen liegt das ja irgendwie so auch im Blut. Und ich bin mir auch also einfach sicher, dass mindestens 50-60% der Leute sagen, na klar, wenn hier in meinem Örtchen was ist, bin ich gerne bereit, angerufen zu werden und dann gehe oder fahre ich dahin. Da musst du, glaube ich, nicht mal viel Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Also gerade der Rettungsdienst, dann, das ist denen eh irgendwie angeboren. Und aber auch den Kollegen eben aus den Kliniken. Auch die würden das garantiert mit unterstützen.
Genau.
Und von daher, ja, klar, es ist wieder so, ne, altbekannte Probleme jetzt nochmal schön verdeutlichen. Man muss es aber gefühlt immer wieder tun, weil ändert sich so wenig.
Ja. Jetzt ist mal ganz spannend, was meinst du, wie viele Apps, Ersthelfer-Apps gibt es in Deutschland so ungefähr?
Na, ich habe mit den 100 war ich gefühlt gar nicht so weit weg, aber ich würde mal auf 30 tippen.
Es sind jetzt erstmal so, die größten sind so 6.
Okay.
Es sind einfach nur 6, ja. Eine ist da recht groß angesiedelt, die Cut-Retter-App, ist vom Fraunhofer-Institut oder von der Fraunhofer-Gesellschaft, glaube ich, nicht vom Institut selbst und zur Förderung von angewandten Forschung, da wird die eingesetzt. Mhm. Ansonsten hätten wir noch Core-Helper, die Region der Ersthelfer, der Lebensretter gibt es noch, die Region der Lebensretter. Retter sehen wir gerade auch immer wieder auf Instagram, die gerade zum Beispiel auch mit anderen, ich glaube mit Rettungszeug und so weiter zusammenarbeiten. Die mobilen Retter, genau, die Saarretter in einem kleinen Kreis nur vertreten und eben Saving Life ist vom ASB Schleswig-Holstein schon mal zum Beispiel auch mit initiiert worden, auch recht, auch in Schleswig-Holstein sehr gut angesiedelt. Also ich glaube, das fast das ganze Bundesland mit angesiedelt. Ne? Mhm. Da muss man auch fast sagen, dass Schleswig-Holstein eines der wenigen Bundesländer
ist,
die komplett verletzt sind, was das angeht.
Ich bewundere die Leute, die sowas können, die diese Programmierarbeit mit Apps und so, habe ich wenig Ahnung von. Aber wenn wir irgendwann mal richtig vorwärts kommen wollen, brauchen wir keine 6 Apps, brauchen wir keine 3 Apps, sondern eine. Wir brauchen eine, die deutschlandweit funktioniert.
Ja.
Idealerweise EU-weit, aber das ist eine andere Geschichte. Die deutschlandweit funktioniert, die in jeder Leitstelle abrufbar ist. Und da musst du ja mittlerweile nichts mehr machen. Also gerade als Disponent, ne, du nimmst alles an, erstellst die Abfrage, schlägst die Fahrzeuge los und im Zuge dessen wird automatisch mit der Alarmierung die SF-App aktiviert von den Leuten per Geofencing und Co., die gerade in der Nähe sind. Fertig. Du musst da nichts extra klicken.
Ja.
Das ist einfach.
Da wird man sich doch als Hörer jetzt fragen, warum gibt's das nicht? Warum gibt's so viele? Was soll das? Ja, auch das Ersthelfer-App-Ding ist so ein Geschäft. Es ist wirklich
natürlich
zu einem Geschäft geworden.
Das ging mit den Corona-Apps los. ja. die durchaus lukrativ waren. Mhm.
Ja, genau.
Dezent lukrativ.
Wie verdient man mit Ersthelfer-Apps Geld?
Ja.
Fragt man sich da wirklich. Ja, auch da haben wir nachgeguckt und nachgefragt und auch Antworten erhalten. Und das finde ich super spannend. Und zwar, wenn so eine App irgendwo installiert wird, sei es in einem Kreis oder sogar in einem Bundesland, dann wird geguckt, wie viele Einwohner gibt es denn da so ungefähr. Und dann wird pro Einwohner, die in diesem Bereich leben, dann ein gewisser Festbetrag verlangt. Gesagt, hier Freunde, pro Person könnte das und das pro Jahr passieren. Also legt mal bitte pro Jahr das hin. Das ist nicht bei jeder App so, möchten wir sagen. Es gibt es aber aus einigen Apps, wissen wir das. Das sind halt Beträge, da muss man erstmal, das muss man sich erstmal als Kommune auch leisten können.
Natürlich.
Es gibt aber auch kostenlose Apps. Oder eine zumindest, die das komplett kostenlos anbietet. Aber die wird halt leider nicht überall eingehört. Obwohl, also, das muss man jetzt mal sagen, obwohl es eine kostenlose App gibt, die wirklich funktioniert und die man nutzen könnte, ja, nimmt man trotzdem kostenpflichtige an, weil einem die Farbe besser gefällt oder weil das irgendjemand gut verkauft hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die Kommune auch nicht weiß, dass es eine kostenlose gibt. Aber das ist doch komisch. Und okay, wenn man damit Geld verdienen möchte, kein Problem. Aber dann sollte man sich doch wenigstens darauf einigen, eine Schnittstelle dafür zu schaffen, auf die alle Leitstellen zugreifen können. Also eine Schnittstelle, in der auch Helferinnen und Helfer, die aus Bayern kommen und jetzt auf der Travemünder Woche irgendwo bei Lübeck da jetzt sind, trotzdem alarmiert werden können. Zwar über ihre eigene App, weil sie die besser finden und viel, viel schöner handeln können und so weiter. Vollkommen in Ordnung. Verdient euer Geld damit, finde ich in Ordnung. Aber dann wenigstens eine Schnittstelle schaffen und nicht 5000 Datensätze und 5000 Datenbanken, auf die auch nur diese App zugreifen kann. Genau das, weil so macht es doch diese Ersthelfer-Apps ebenfalls so föderalistisch. Und das, finde ich, ist komplett blockierend für dieses First-Responding-System. Ja.
Wo ich auch wieder zu meiner Kernaussage zurückkehre, die ich immer noch verteidigen werde, dass Notfallmedizin und Wettbewerb nichts miteinander zu tun haben.
Sollten. Ist so, wirklich. Also ja, es gibt diese Apps und die funktionieren auch wirklich wunderbar. Leute werden da alarmiert. Ich fand ja auch in der Doku ganz schön, in der SWR-Doku, in der ARD-Doku, da haben sie dann auch gezeigt, wie zum Beispiel Leuten geholfen wurde über die Ärztinnen und Ärzte die mit dazugekommen sind, ne? die auch noch befreundet waren, komischerweise Patienten und nichts. Aber das passiert halt. So Zufälle gibt es auch im Rettungsdienst. Ja. Und sowas ist doch toll. Also eine bundesweite Ersthelfer-Alarmierung sollte auf jeden Fall machbar sein. Und wenn es der Bund selbst in die Hand nimmt. Ne? Da ist wahrscheinlich aber unser Problem, ne? Dass der Bund eben das in die Hand nimmt und unsere Länder so richtig sagen, ah nee, das muss alles in Landeshand bleiben, sorry, aber das wollen wir nicht. Auch das wurde ganz am Ende einmal gesagt.
Oh ja, das war der Innenminister aus Rheinland-Pfalz. Und nee, nicht der Innenminister, Entschuldigung, es war der Mensch, der für den Rettungsdienst im ganzen Bundesland verantwortlich ist. Es war Mitarbeiter des Innenministeriums. Und vielleicht hört er jetzt genau meine Aussage. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Also sollten Sie das hier hören, lieber Mitarbeiter des Innenministeriums aus Rheinland-Pfalz. Wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie uns einfach mal kontaktieren und wir mal ins Gespräch kommen können. Gar nicht als gegenseitiges Vorwurfkarussell, sondern wir würden super gerne die Beweggründe erfahren. Wir würden super gerne wissen, wieso, weshalb, warum man in einem Bundesland so dermaßen auf stur stellt. Und das ist nicht nur Ihr Bundesland, das ist auch so gut wie jedes andere Bundesland. Und wir würden, weil es gibt keine Aussagen. Ich kann nirgendwo Aussagen, außer das bleibt bei uns, das ist Ländersache, Föderalismus, bla bla bla. Es gibt keine tollen, konkreten, belegbaren Aussagen. Und wenn Sie das hören, gerne.
Genau. Und sagen Sie nicht, dass es bei uns halt so, weil es in Deutschland so ist, wie gesagt, Österreich ist auch ein föderalistischer Staat und die schaffen es ja genauso. Und wenn man wirklich mal über den Tellerrand hinausguckt, ja, es gibt tatsächlich nur in Österreich nur die Lebensretter-App, ganz in Österreich und eben in Wien, in der Innenstadt werden dann eben auch noch die Säulen dazu gepackt, ne? Aber die Lebensretter-App. In Schweden gibt es die, jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt, SMS Livredare, ja, zum Beispiel. Und die Hardrunner, finde ich ein ganz tolles Wort. Wow. Also auch Hardrunner, mega geil. Ne? Dänemark, Hjertestarter, so heißt es genau. Also Niederlande macht es auch, die Schweiz eben auch, die Kinokore. Also da ist viel dabei. Vereinigten Staaten haben den Pulse Point. Zum Beispiel auch als App, ne, mit einer Defibrillatorkarte, alles Mögliche. Also international müssen wir uns viel mehr auch mal umgucken, was andere gemacht haben. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, Deutschland. Ja, es ist alles mit dabei und ich glaube, wir können noch viel von unseren Kollegen da auch in den Nachbarländern lernen, was First Responding angeht. Wir werden uns in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal einige First Responder-Systeme angucken, weil es gibt wirklich sehr interessante Organisationen hier in Deutschland. Einerseits eben die, die wir euch vorhin ganz kurz mal vorgestellt haben schon, wo Mike drüber geredet hat. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir da mal einen Verantwortlichen mit dazu holen. Wir werden uns auch mal in den Süden Deutschlands bewegen, um dort mal zu gucken. Da wird man recht harsch blockiert auch teilweise, um dort als First Responder aktiv zu sein. Und die großen Fragen, die halt jetzt noch aufkommen, Mike, ist, wenn ich jetzt als First Responder aktiv bin, werde ich dafür bezahlt?
Prinzipiell macht man das aus Ehrenamtsbasis heraus. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile, soweit ich das jetzt alles richtig verstanden habe, Bereiche in Deutschland, auch hier bei uns oben, in dem die First Responder pro Einsatz eine bestimmte Pauschale erhalten. Mhm. Ne? Materialkosten und natürlich auch das Bereitstellen eines Notfallsanitäters, so jetzt wie zum Beispiel im Ostseebad. Aber nichtsdestotrotz ist es erstmal so betrachtet eine reine Ehrenamtsgeschichte. Aber Deutschland lebt vom Ehrenamt. Die Medizin, die Notfallgeschichten, Katzschutz, Sandabsicherung, Sandzüge, die leben alle vom Ehrenamt. Die kriegen eine Aufwandspauschale, irgendwas zwischen 8 und 13 Euro, manchmal auch mehr, ohne Frage. Nichtsdestotrotz machen die Leute das gerne und die Leute würden auch gerne helfen. Richtig. Das Personal ist da.
Genau.
Es muss nur vernünftig eingesetzt werden.
Und wenn wir mal im Paragraph 323c Strafgesetzbuch der unterlassenen Hilfeleistung gucken, dann steht da nirgendwo, ein Ersthelfer bekommt Geld dafür, dass er es macht. Erste Hilfe ist quasi, also Zivilcourage, und Zivilcourage sollte immer aus vollster Überzeugung, eigener Überzeugung, aber die sollte einfach mit drinne sein. Wer also in Deutschland lebt, sollte das auf jeden Fall in sich drinne tragen oder auch vor allen Dingen machen. Erste Hilfe leisten. Ja, und wenn er dann auch noch eine App runterlädt, und das liegt ja jedem frei, diese App zu haben mitzumachen. Ja, der sollte dann auf jeden Fall da auch reagieren und nicht die Hand aufhalten jedes Mal. Wie gesagt, wenn Aufwand entsteht in Form von Fahrtkosten, schieß mich tot und so weiter und das Mehrwert oder auch Material oder irgendwas kaputt geht, man ist immer versichert, das muss man sagen. Das regelt ja sowieso der Staat schon alleine mit der Unfallkasse, beziehungsweise dann die Haftpflicht des Ersthelfenden. Also die deckt das alles mit ab. Das heißt, ihr seid, ob ihr verletzt werdet bei diesem Einsatz oder eben etwas kaputt geht, dreckig wird und so weiter, das kriegt ihr alles ersetzt. Das ist alles geregelt.
Ganz genau.
Und das nicht erst seit Ersthelfer selbst, sondern seitdem es halt Erste Hilfe verpflichtend in Deutschland auch gibt, ist das geregelt in unserem Sozialsystem. Muss man also keine Angst haben.
Richtig. Ja? Und ich kenne es mal jetzt First Responder ganz, ganz kurz komplett runtergebrochen auf dem Schulsanitätsdienst. Selbst zu meiner Zeit in der Schule, und es ist schon ein paar Tage her, wie man sieht, ich habe einen Bart. Selbst da, wenn wir Material verbraucht haben, Verbände, Kühlakkus, wie auch immer, haben wir das in der Regel immer, wenn wir den Rettungsdienst holen mussten, vom Rettungswagen wiederbekommen. Mhm. Also selbst da, da bricht sich keiner ein, hey, können wir vielleicht das und das wiederbekommen? Natürlich. Bei den First Responder-Einheiten muss man ein bisschen weiter gucken, da geht es ja dann auch oft um Zugänge, Infusionen. Aber selbst die, ich kann mir keinen Rettungswagen-Mitarbeiter vorstellen, der sagt, nö, kann ich, glaube ich nicht. Also ich würde immer das rausgeben. Warum
das
denn
ist ja
nicht?
Quasi, als wenn der Rettungswagen schon mal vor Ort war und da was rausgegeben hat, als wenn er das mitgemacht hat. Und selbst wenn, müsste es da doch wirklich eine Möglichkeit geben, das Ganze wieder aufzufüllen, wenn man es jetzt nicht offiziell über einen Rettungswagen macht. Auf jeden Fall, stell auch in Schulen übrigens. Ne?
Ja, genau.
Da wird es auch aufgefüllt. Da muss sich immer nur einer verantwortlich fühlen, mal diese Materialien aufzufüllen. Das ist eher ein anderes Problem, organisatorisches Problem. Aber wird auch bezahlt. Wissen viele nicht. Können die Schulen auch aus Töpfe übrigens sich was rausholen für Erste Hilfematerial. Ist ja auch eine Verpflichtung in der Schule, Erste-Hilfe-Material in genügend ausreichender Form vorzuhalten.
Richtig.
Wird viel zu wenig geprüft. Also auch officially. Mike geht auf große Mission in die Schulen und guckt diese Erste-Hilfe-Kasse an. Glaub mir, ich habe es jahrelang gemacht. Ich bin immer vom Glauben abgefallen.
Ich habe hier eine Schule ganz bei mir in der Nähe von meinem Wohnort. Da habe ich gerade erfahren, die haben keinen Schulsanitätsdienst. Da gehe ich jetzt erstmal Werbung machen.
Also ich muss sagen, ich habe mir schon 2, 3 Erste-Hilfe-Apps übrigens runtergeladen und habe immer gehofft, dass irgendeine sagt, ja, hier in deinem Bereich wird es gemacht. Leider noch nicht. Leider noch nicht. Aber in anderen Städten habe ich es schon mal probiert. Die Verifikation ist manchmal ein bisschen beschwerlich auch. Man muss da einige Sachen einreichen. In der einen App ist es recht easy. Da kann man eine Urkunde mal mit reinreichen, in der anderen nicht. Aber an sich sollte doch jeder, der sagt, ich kann Erste Hilfe leisten, diese App irgendwie genehmigt bekommen und das relativ schnell, relativ unkompliziert, würde mich auf jeden Fall freuen, weil das, finde ich, sollte kein Problem sein, einen Ersthelfer, der so engagiert ist und sich sogar eine extra eine App runterlädt, da zu genehmigen.
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Kommt aus eins meiner Lieblingslieder.
Genau. Das ist doch, glaube ich, mit Herbert Grönemeyer und Fanta 4, oder? Ja, war das nicht so?
Es war Fanta 4,
Fanta 4 und Herbert Grönemeyer zusammen,
Ist gut.
So, so einfach sein, Das ist armerlich.
Ha, ja. Ich habe es nur von Fanta 4 gehört. Egal, trotzdem. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen zum Abschluss? Das sollte so der Einstieg sein. First Responder, wir haben irre viel Kontakte geknüpft, Material gesammelt, dass das wirklich so eine Mehrfolgenfolge wird.
Auf jeden Fall.
Ja, ansonsten bleibt noch zu sagen, in 14 Tagen ist irgendwie mal bald der 2. August.
Mhm. Nicht mal mehr wahrscheinlich, wenn da am Sonntag die Folge rauskommt. Ja. Ich war schon auf der Trave mit der Woche, habe mich mit den Johannitern dort getroffen in Lübeck, beziehungsweise auch die Dresdner aus beziehungsweise Heidenau sind nämlich auch da und haben mich eingeladen. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nächste Woche dann berichten, was da los war. Ich gehe wieder in Sanitätsdienst. Schade, dass du nicht mitkommst, Mike.
Ja.
Und dann alle, die mich angeschrieben haben, warum ich nicht auf dem Deichbrand-Festival war. Meine Nachbarn waren bei euch, haben euch auch fotografiert, ihr Lieben. Und haben gesagt, hier schöne Grüße von deinen Kollegen. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und es muss nächstes Jahr wirklich klappen, ja, dass wir endlich mal aufs Deichbrand gehen und dort die Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Und vielleicht auch auf anderes kleine Sanitätsdienste. Ich würde mich wirklich freuen darüber.
Und bleiben wir nochmal ganz zum Abschluss, weil ich immer wieder gefragt werde, wie sieht es mit unserer Website aus?
sie geht online, es tut mir wirklich leid. Aber
es muss dir nicht leid tun, einfach nur, dass wir ein Update haben.
Sie kommt. Ich plane wirklich jetzt, 1. August muss sie wieder laufen. Ich habe einfach ein Datum gesetzt für mich als Deadline und dann muss sie wieder laufen.
Ist auch böse, es tut mir leid.
Ja, ich weiß. Aber es tat mir auch so leid, dass sie gecrashed ist. Also wirklich durch ein blödes Update.
Da steckt man nicht drin.
Komplett. Da habe ich mich für ein Redesign entschieden.
Ja.
Okay.
Hat wieder Spaß gemacht.
Ihr Lieben, es war wirklich wieder toll. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mit. Es gibt wieder ein Video dazu.
Ja.
Wird auf jeden Fall auch wieder. Könnt ihr kommentieren auf YouTube, auf unserem einfach Retterview 112 eingeben. Da seid ihr wieder mit dabei in unserem Video und könnt dort runterschreiben, kommentieren, irgendwas anderes machen. Mike, es war schön.
Natürlich war es schön. Und jetzt gucken wir mal, dass ich sehe die Sonne hier so ein bisschen schon durchrammeln. Ja. Mal gucken.
Ja.
Genießen wir den Sommer.
Auf jeden
Fall. Wir sehen uns.
Bis dann.
Bis bald.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.